Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist meine liebe Freundin Rachel. Sie ist eine absolute Künstlerin, was Nägel angeht und verschönert die Finger von all euren Lieblingen wie Gazelle, Jalou, Phoenix und seit neuestem auch Bahar von Monrose. Ihr Nagelstudio Slay Nails ist schon lange ein Safe Space für queere Menschen, Flinter und auch alle anderen, die sich beim Nägelmachen wohlfühlen wollen. Ihren Account verlinke ich euch in den Shownotes und alle BerlinerInnen sollten unbedingt vorbeischauen, aber auch alle, die nicht in Berlin sind, bekommen bei ihr die besten Inspo-Bilder. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Oh, danke Alina. Hi. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr. Wir reden heute über feministische Räume und was das für uns bedeutet, wie wir die schaffen können und warum wir sie auch so dringend brauchen. Und dann noch ein Thema, was uns diese Woche sehr beschäftigt hat, und zwar Princess Charming und die Reunion. Bin schon sehr gespannt, wie du es fandest.
Ja.
Aber zuerst zum allerwichtigsten Thema diese Woche. Du bist umgezogen. Wie sieht dein neuer Space aus?
Ja, ich bin in mein erstes eigenes Nagelstudio gezogen und ich fühle mich super wohl. Ich kann es immer noch gar nicht glauben. Ich bin jetzt in einem Atelier und miete dort einen Raum. Und den habe ich mir so gestaltet und eingerichtet, wie ich es gerne haben würde. Der ist auch noch nicht ganz fertig. Die Wände sind noch ein bisschen leer, aber das wird alles mit der Zeit. Aber so wie es jetzt ist, fühle ich mich schon mal sehr wohl. Und meine ganzen Kundinnen auch, die bis jetzt schon da waren. Und ich freue mich. Danke auch, dass du mir beim Umzug geholfen hast.
Sehr gerne. Ich finde den neuen Raum auch so schön. Es ist im Prenzlauer Berg, es ist super gut angebunden. Es ist einfach, der Raum sieht aus, wie du es passt, perfekt. Man fühlt sich direkt wohl. Und ich finde es auch krass, weil ich habe jetzt ja all deine drei Phasen sozusagen miterlebt. Du warst erst in einem Studio von einer anderen Person mit einem eigenen Tisch da. Dann warst du bei dir zu Hause und jetzt in einem ganz eigenen Studio.
Mhm.
Und das ging auch alles relativ schnell. Wann komme ich jetzt zu dir? Seit Anfang des Jahres?
Januar zu mir, genau.
Sich alles entwickelt hat in diesem Jahr. Krass.
Ja, so krass. Wahnsinn. Und ich mache ja auch Nägel erst seit letztem Jahr.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also ihr müsst alle sofort mal bei Slay Nails vorbeischauen, weil das sieht nicht aus, als hättest du vor über einem Jahr angefangen.
Vor anderthalb Jahren, genau.
Wahnsinn. Also für mich ist das ja wirklich Kunst. Habe ich auch schon in der Folge gesagt, wo ich mit Melina über Drag-Shows gesprochen habe. Nägel sind für mich Kunst. Und ich gucke mir die auch gerne an. Vor allem, es ist ja auch meistens dann wirklich jeder Nagel ganz anders. Also es wird auch nicht langweilig.
Nee.
Aber du legst bei dir im Studio auch sehr viel Wert darauf, dass sich alle wohlfühlen. Du schreibst auch auf Instagram schon, es ist ein queerer Space. Was bedeutet das für dich, so einen Safe Space zu schaffen?
Das bedeutet für mich, dass nur Queers und Allies bei mir willkommen sind. Einfach Leute, die sich vielleicht sonst unwohl fühlen würden, in ein normales Nagelstudio zu gehen, in dem man vielleicht sich nicht traut zu sagen, dass man zwei Finger kurz haben möchte oder in dem man nicht gedeutet werden kann und es vielleicht komisch ist. Und bei mir ist es nicht komisch. Bei mir ist es normal und bei mir fliegst du eher raus, wenn du was Falsches sagst. Genau.
Das hattest du ja auch schon, oder? Dass sich Menschen queerfeindlich geäußert haben. Wie bist du denn damit umgegangen?
Ja, das hatte ich leider schon mehrmals. Und ich bin dann nie leise. Das kann ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe einmal eine Person vor mir sitzen gehabt, die wirklich mir erzählen wollte, dass es einfach nicht normal ist. Und dass ja einfach früher alles besser war und als sie zur Schule gegangen ist, waren noch Männer Männer und Frauen Frauen und da habe ich sie gebeten zu gehen. Genau.
Und,
mitten im Termin, ja. Und ich habe dann auch angefangen zu zittern und meine Stimme wurde so schwach, weil ich das gar nicht glauben konnte, weil ich das einfach nicht so oft erlebe, weil ich sehr in meiner Bubble bin, so, weil ich eigentlich nur queere FreundInnen habe. Und weil das ganz schwer für mich war, das auszuhalten und das mitzukriegen, dass das gerade vor mir passiert. Ich habe sie dann direkt gebeten zu gehen und sie hat sich dann entschuldigt und hat gesagt, ja, hat ganz oft gesagt, jedem das Seine. Das ist ja auch so eine Nazi-Parole-Aussage. Und genau, und das ist ja eben jeder das Seine, hat sie mehrmals gesagt, aber für sie wäre das nichts und sie findet das nicht normal und so. Und dann habe ich gesagt, wir können hier nicht weitermachen, weil das war nicht einfach nur ein bisschen was angedeutet, sondern das war ja eindeutig.
Finde ich aber toll, dass du das machst. Und ich verstehe auch voll, wenn du sagst, dass man dann auch so mit zittriger Stimme ist und dann unsicher war. Finde ich auch, ich finde das total schwer. Und dass man dann aber trotzdem für sich einsteht, das ist ja das Besondere. Ich hoffe, dass es auch jedem Mut macht. Also man muss sich gar nicht in der Situation dann super mutig fühlen, sondern einfach sagen, nein, das fühlt sich für mich gerade nicht richtig an.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast aber Leuten ja auch schon im Nachgang dann nochmal geschrieben. Wie gehst du mit sowas um, wenn es in dem Moment, hast du es ja auch angesprochen, aber auch dann im Nachgang nochmal überlegt, wie willst du jetzt mit der Situation weiter umgehen?
Ich hatte das erst diese Woche tatsächlich, dass ich eine Kundin schreiben musste, dass sie leider nicht mehr wiederkommen kann, weil sie auch einfach Aussagen gemacht hat, die sehr transfeindlich waren. Und ich hatte auch in dem Moment direkt was gesagt und bin aber dann auch schnell irgendwie das Thema gewechselt, weil ich auch gemerkt habe, dass die Person das nicht irgendwie böse aus einer Boshaftigkeit sagt, sondern einfach, dass sie nicht aufgeklärt ist. Dass sie sich da mit der Thematik noch nie richtig auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat und dass sie überhaupt nicht aufgeklärt ist. Und das habe ich ihr dann auch so geschrieben und das hat sie auch annehmen können und es war ihr auch arg und es war mir auch arg, aber das kann ich nicht dulden. Und ich weiß, dass wir alle lernen die ganze Zeit dazu und wir können alle nicht die ganze Zeit schon mit allem perfekt und wissend sein. So, wir alle bilden uns weiter, klären uns mehr auf über alle möglichen Themen und lernen voneinander. Und ich finde das auch ganz wichtig. Aber ich habe diesen Queer Safe Space schaffen und bezeichne mich als Queer Nail Tech und habe da einen Raum für Flinterpersonen. Und ich
kannst es dir ja auch aussuchen. Es ist dein Raum. Du kannst da machen, was du möchtest. Und ich finde auch, alle sollten sich wohlfühlen. Und vor allem du ja auch.
Genau das. Ich kann mir aussuchen, wer zu mir kommt. Und ich kann nicht einfach alle annehmen und sagen, das passt. Ich habe das Privileg, dass es bei mir sehr gut läuft und dass ich mir dadurch einfach auch dann aussuchen kann, wer kommen kann und wer nicht.
Ja, das finde ich richtig schön. Ich finde auch, wie du es gelöst hast, total schön. Es war eine ganz herzliche Nachricht, ganz aufrichtig und sowas. Wird dann ja auch immer gut es stimmt auch nicht, es wird bestimmt nicht immer gut in Empfang genommen, aber oft. Darum finde ich das total schön, weil wenn man einmal so einen Raum hat, dann muss man den auch schützen. Und es ist nicht deine Aufgabe als Nail Artist, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Es gibt diese Aufklärung, es gibt die auch frei verfüglich. Also sogar auch einige der CreatorInnen, die zu dir kommen, machen diese queerpolitische Aufklärungsarbeit for free im Internet. Also Gazelle, Jalou, da kann man auf jeden Fall vorbeischauen und lernt da ganz, ganz viel. Und auch bei Phoenix, darum sollte man eher sich das angucken, anstatt zu erwarten, du, die da jetzt ja mindestens eine Stunde mit den KundInnen sitzt, musst diese Zeit nutzen, um Aufklärungsarbeit zu machen. Was auch nicht deine Aufgabe ist, ist Therapie.
Ja.
Viele nutzen die Sitzung ja auch für Traumadumping.
Ja, es wird ja auch immer so viel darüber gelacht und Witze gemacht, dass my Nail Tech is my Therapist. Und halt so, wie es auch beim Friseur ist, ist es quasi auch im Nagelstudio. Und ich fand das am Anfang auch ganz lustig. So quasi, ich habe ganz viele Jobs, so ich bin quasi Nail Tech, mach Content, putze und bin Therapeutin. Nein, ich bin keine Therapeutin und ich möchte sie auch nicht sein. Und es ist der Wahnsinn, was die Leute mir alles erzählen. Die Leute erzählen mir alles. Und sie erzählen es mir oft auch schon beim ersten Termin, ohne dass ich danach gefragt habe. Ich habe ganz die süßsten Mäuse bei mir, die wirklich alle auch schon, also sehr viele auch schon sehr lange kommen. Und ich habe mit meinen Kundinnen einen ganz, ganz tollen Draht und viele davon sind eigentlich wie Freundinnen geworden, bei denen ich mich einfach jeden Monat auf ihre Live-Updates freue. Und da werden die Gespräche auch mal tief und da schert man auch mal Trauma. Aber das ist was anderes, wenn man sich kennt und wenn man sich austauscht. Aber was wirklich einfach auch sehr oft passiert, und ich kann es immer nicht begreifen, ist, dass die Leute beim allerersten Termin da sitzen und mir ihre schlimmsten Geschichten aus ihrem Leben erzählen, ihre tiefsten traumatischen Erlebnisse, auch teilweise unter Tränen. Und wir kennen uns nicht. Ich kann das nicht verstehen. Und ich schaffe es manchmal, was zu sagen, aber auch oft nicht, weil wir sitzen danach noch 1 bis 2 Stunden zusammen oder eben sind halt mitten im Termin und es ist einfach arg.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist ja auch nicht, also das ist ja überhaupt nicht bösartig, es ist ja gar nichts Menschenfeindliches, also es ist ja nichts, wo man denkt, okay, da schreite ich jetzt ein und sag was.
Nein, ich finde es ja auch schön, dass die Leute mir vertrauen wollen, dass die Leute sich so wohl fühlen und mir vertrauen, dass sie das sagen, aber das ist too much.
Ja, vor allem ohne vorher zu fragen.
Ja.
Also auch, weil man weiß ja auch nicht, was sind deine Kapazitäten an dem Tag? Also wie geht's dir auch? Was hast du heute so erlebt? Und wie viele Geschichten hast du auch schon gehört? Das ist ja oft dann auch nicht deine erste Klientin am Tag. Und dann, finde ich, kann man auch fragen, hey, bist du gerade in dem Headspace dazu?
Mhm.
Ich bin gerade irgendwie emotional total aufgewühlt. Ich fühle mich hier super wohl. Wäre das für dich in Ordnung, wenn wir darüber sprechen, dann vielleicht bist du ja dann auch manchmal in der Stimmung, vielleicht hat man dann ja auch mal Lust, aber, oder wie du sagst, manche kennst du ja auch gut, da ist es dann auch was anderes, aber grundsätzlich im Leben sollte man das immer machen, dass man ja erstmal fragt, passt das gerade für dich?
Ja, auf jeden Fall, ja, weil eben manchmal komme ich auch mit meinen StammkundInnen in tiefere Gespräche und man tauscht sich aus. Und das möchte ich auch nicht missen und das schätze ich auch und daran wachse ich auch und sie auch, so wie man ja auch generell Menschen, FreundInnen begegnet und tolle Gespräche hat, so habe ich sie halt auch manchmal beim Nageltermin und das möchte ich auch nicht missen, dennoch ist es trotzdem manchmal krass, direkt auch einen Anschlusstermin zu haben, weil am Abend habe ich 4 bis 6 Termine gehabt und muss nochmal ganz kurz wirklich in meinem Kopf diese Termine nochmal durchgehen. Was habe ich für Nägel gemacht? Mir die nochmal angucken. Die Hälfte habe ich davon schon wieder vergessen. Dann freue ich mich an den Nägeln wieder. Und aber auch nochmal an den Termin zu denken. So, was wurde da alles geredet? Und dann fallen mir wieder Sachen ein. Und dann, genau, so, da habe ich ganz schön viel zu verarbeiten. Und das mache ich auch gerne und das macht mir auch Spaß. Aber da habe ich, wie du schon gesagt hast, nur so und so viel Kapazitäten.
Ja, und man muss ja auch sagen, die Geschichten, die du da hörst, die sind ja teilweise sehr ähnlich zu den Geschichten, die ich bei meinem Ehrenamt an einem Hilfetelefon für traumatisierte Frauen höre. Nur ich kriege Supervision. Ich bin dazu in einem Team, ich bin dazu im Austausch. Und vor allem sind es 2 Stunden in der Woche, nicht fast 8 Stunden am Tag wie bei dir. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Also ich gehe dahin und weiß, die nächsten 2 Stunden höre ich schreckliche Geschichten und dann ist es wieder vorbei. Ich bin darauf vorbereitet, ich kann damit gut umgehen. Aber bei dir kommt das dann ja aus dem Nichts. Es kommt überraschend. Du hattest gar keine Sekunde, dich darauf vorzubereiten oder auch emotional einzuchecken. Kann ich das jetzt gerade oder nicht?
Nee, ich werde davon manchmal wirklich so sehr überfahren und überrumpelt, dass ich keine Sekunde hatte, um zu sagen, stopp. Und ich habe es auch schon geschafft, schon mehrmals zu sagen, es tut mir leid, brauchst du einen Moment? Ich hätte mir aber gewünscht, dass du eine Triggerwarnung ausgesprochen hättest. Was immer dazu geführt hat, dass es den Leuten ganz arg waren, es teilweise dann auch noch mehr geweint wurde und dass es einfach dann dolle war. Was ich natürlich auch nicht möchte, aber trotzdem war ich dann stolz auf mich, dass ich das halt sagen konnte. Es gab aber auch schon Momente, da habe ich es überhaupt nicht geschafft. Und nicht nur, weil wir vielleicht jetzt noch eine Weile miteinander zusammensitzen und ich jetzt nicht noch unangenehmer machen will, sondern auch, weil die Geschichten teilweise auch so gravierend waren, dass ich der Person das jetzt auch nicht antun wollte. Und einfach dann da war. Aber das ist einfach heftig.
Ja, ich kann es auch sehr gut verstehen. Und trotzdem, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir drüber sprechen. Weil ich glaube, wenn man noch nie auf der anderen Seite saß, kann man sich das nicht vorstellen, wie das ist. Also über Social Media kenne ich das ja auch, dass ich über diese Themen spreche. Und dann kriege ich eben auch Nachrichten geschickt, nicht mehr so viel. Das hat sich schon sehr gewandelt, aber am Anfang ganz viele Nachrichten ohne Triggerwarnung mit ganz, ganz schrecklichen Geschichten. Und da war es für mich dann auch schwer, die Grenze zu ziehen, weil wie gesagt, bei dem Hilfetelefon gehe ich nach meiner Geschichte nach Hause. Aber da sitze ich halt damit, in meinem eigenen Zuhause. Ich saß eigentlich nur auf dem Sofa, wollte noch mal kurz in Instagram gucken. Also, das an alle, wir hören super gerne zu. Wir freuen uns immer über den Austausch. Aber wir brauchen vorher einmal die Frage, passt das? Darf ich das teilen? Und sind wir überhaupt auch die richtige Anlaufstelle? Also, weil oft kann man ja gar nichts anbieten. Also weder den emotionalen Support noch tatsächlich konkrete Anlaufstellen. Also vielleicht ist es besser, man wendet sich damit an eine Beratungsstelle, an ein Hilfetelefon, an irgendeinen Ort, wo es wirklich dann auch konkrete Hilfe gibt, weil Retraumatisierung ist auch ein Thema. Also das macht auch was mit den Leuten, Trauma zu hören. Auch das
ja,
ist
auf jeden
traumatisch.
Fall. Auf jeden Fall. Und ihr müsst einfach, also ich glaube, wir müssen einfach alle immer auch denken, also wenn es uns wehtut, dann tut es anderen auch weh, auch wenn es denen nicht passiert ist, sondern einem selber. Und da muss man immer einchecken. Und es ist wichtig, auch ich habe es auch schon erlebt, auch so im Freundeskreis oder so, dass Leute dann endlich geschafft haben, über eine Sache zu sprechen und es dann öfter machen wollen und dann raus damit quasi, so raus, so laut sein endlich. Aber man muss immer mit den anderen Leuten einchecken. Man weiß nie, egal welches Thema, hat die andere Person ein Problem damit? Oder kennt sie jemanden, die ein Problem damit hat? Oder was auch immer. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, ist es okay, gerade für die Person eine schwere Geschichte zu hören.
Ja, finde ich sehr gut und freue mich auch, dass wir darüber sprechen, weil das ist ja sowas, man weiß das nicht. Und ich habe das sicher auch schon gemacht, 100%. Also gerade, weil ich ja durch diese ganzen Ehrenämter auch immer schon so viele schreckliche Geschichten gehört habe und mich damit so viel auseinandergesetzt habe, dass mir vieles auch gar nicht mehr schrecklich vorkommt und ich dann auch einfach so Sachen erzählt habe.
Ja, und du musst ja auch mit jemandem darüber sprechen.
Aber auch ohne zu fragen. Also das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt, dass man da auch vorher mal fragen muss, so hey, kannst du dir das jetzt gerade anhören? Ist es okay, wenn ich das kurz erzähle?
Ja, ich meine, es kommt ja auch noch nicht so lange, dass es auch so verbreitet wird, nach Konsens zu fragen, auch so bei schwierigen Themen, nach so Triggerwarnungen auszusprechen. Das ist ja alles noch relativ neu, damit sind wir nicht aufgewachsen. Ja.
Ich finde es toll, dass es so feministische Räume gibt, wo man sich auch einfach austauschen kann. Also ich meine jetzt gar nicht Traumadumping, sondern generell die Leute kommen ja auch sehr gerne zu dir, weil man fühlt sich bei dir einfach wohl. Du hörst zu und auch nochmal zum Thema Konsent, dass das im Nagelstudio auch ein Thema sein kann, war mir vorher auch nicht klar. Also du sagst ja auch immer vorab, wenn jetzt irgendwas sich doof anfühlt, wenn irgendwas wehtut, sag immer Bescheid. Oder ich habe das Gefühl, so meine Meinung wird auch sehr einbezogen. Also du machst auch nicht mit dem Design einfach, was du willst, sondern es wird immer gefragt. Es steht wirklich im Mittelpunkt, dass ich mich als Kundin sehr wohlfühle. Ist das auch eine ganz bewusste Entscheidung?
Ja, ich habe tatsächlich irgendwann mal, ich glaube, da habe ich noch nicht mal Nägel gemacht. Da habe ich irgendwann einen TikTok gesehen von einer Friseurin, die vorab des Termins haben sie besprochen, was sie für Haare machen. Und dann hat sie der Person gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie sie anfasst. Das ja geht ja auch beim Haareschneiden quasi gar nicht anders. Und dann, das fand ich aber trotzdem auch schon ganz spannend. Und dann hat sie eben auch dazu gesagt, bitte sag mir Bescheid, falls sich irgendwas unangenehm anfühlt, nicht richtig anfühlt, wehtut oder so, weil das sollte so nicht sein, sag mir sofort Bescheid. Und als ich dann angefangen habe, Nägel zu machen, habe ich das irgendwie fast unbewusst direkt etabliert. Und fange so jeden Termin an, nicht immer dann mit Stammkundinnen so, weil das ist dann klar, aber vor allem dann auch bei Neukundinnen sage ich das immer dazu und das ist mir ganz wichtig. Und ja, auch einfach, ich kenne es selber so gut, auch hatte dieses Jahr auch eine Erfahrung beim Friseur, wo ich in einen so schlimmen People-Pleaser-Modus gefallen bin und nicht geschafft habe, was zu sagen, wo ich mich so unwohl gefühlt habe, 2 Stunden lang. Und das kennen wir alle, dass wir irgendwo sind und man schafft es nicht, was zu sagen. Und deswegen sage ich immer zu meinen Kundinnen, bei mir kein People-Pleaser-Modus, sag mir sofort, wenn irgendwas sich nicht richtig anfühlt.
Die ist total schön. Ist mir auch direkt aufgefallen, weil ich hatte schon Nägel, die ich schrecklich fand. Also bevor ich bei dir war, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, oh, die Farbe ist doch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder die Form ist doch nicht, was ich wollte. Und dann traut man sich nicht und dann läuft man damit ja mindestens 3 Wochen rum.
Ja, und ich check immer ein. Ich frage immer, manchmal auch sogar, wenn ich dann das auch sehe, dass die Leute sich unsicher sind, dann frage ich 3-mal nach, bist du sicher? Sicher, dass ich nicht nochmal was runterfallen soll, dass die Länge zu lang ist oder die Form nicht passt oder so. Und dann sind die Leute auch oft ganz klein mit Hut. Ja, okay. Und eben, da freue ich mich, weil es dann geht und dann trauen sie sich beim nächsten Mal vielleicht. Und
finde ich auch, da traut man sich viel eher. Auch ich finde, wenn man so neues Gel drauf hat und dann in die UV-Lampe geht, das tut ja auch manchmal richtig weh. Mhm. Das wird ja so richtig heiß. Und da fand ich auch...
Da darf man auch mal kurz rausgehen.
Ja.
Ja, oder man probiert Tricks aus, wie es vielleicht weniger geht oder so. Oft auch dann in so... Dem Nagelstudio an der Ecke wird auch immer gesagt, rein in die Lampe und in der Lampe bleiben und die ganze Zeit und so. Und irgendwie wird sehr grob auch die Maniküre gemacht und das ist nicht schön und das sollte so nicht sein. Und fast alle meine Kundinnen mit irgendeiner schlechten Nagelerfahrung.
Ich glaube auch, wir sind so konditioniert, vor allem als Flinterpersonen, dann einfach so Schmerz auszuhalten. Und man denkt dann, ja, ach, bei den anderen ist das bestimmt nicht so schlimm, die schaffen das jetzt auch. Dann reißt du dich jetzt auch zusammen. Aber das finde ich schon eine sehr schöne Erfahrung. Es ist ein schöner Termin. Es ist auf jeden Fall auch ein Luxustermin. Man sollte sich dabei gut fühlen und nicht einfach nur Schmerzen aushalten.
Auf jeden Fall.
Sehr, sehr schön. Ich liebe es auch, so feministische Räume zu schaffen. Wir haben uns auch bei den Monday Talks kennengelernt, bei der Veranstaltung. Also wenn man einmal so Räume hat, lernt man dadurch ja auch wieder viele andere coole Leute kennen. Ich habe jetzt auch bei deinem Umzug eine super nette Kundin von dir kennengelernt. Also es ist so schön, wenn man sowas hat, weil es bringt immer coole, nette Leute zusammen.
Auf jeden Fall.
Ich wollte aber unbedingt mit dir noch über Princess Charming sprechen. Diese Reunion hat mich fertig gemacht.
Mein Gott.
Puh, aber erstmal von ganz vorne. Für mich war das ja die erste Staffel Princess Charming, die ich geguckt habe. Hast du alle anderen auch gesehen? Und wie war die so im Vergleich?
Puh, okay. Naja, also, die war ganz zäh und gleichzeitig irgendwie auch wholesome. Also, ich fand, dass ganz viel ganz schön und offen kommuniziert wurde. Das fand ich irgendwie, war auch stärker als vielleicht in den letzten Jahren. Oder vor allem auch im letzten Jahr. Und das wirklich irgendwie immer, dass ich hatte das Gefühl, sowohl bei der Princess als auch bei manchen der KandidatInnen, dass da einfach nicht so Kühlmacherei, Spielchen, sondern halt so wirklich so ganz ehrlich so gesagt wurde, was sind Ängste und wo sind die Gefühle und so. Und das fand ich schön. Aber es war natürlich sehr zäh, weil Achtung, Spoiler, durch den Abbruch der Staffel musste natürlich alles sehr lang geschnitten werden und es hat sich wirklich lange Also es war manchmal ja 3 Folgen und eine Entscheidung oder so. Mhm. Und das war schon auch anstrengend. Und dann gab es halt sehr viel Drama. Aber das lieben wir doch auch, seien wir ehrlich.
Ich ging's genauso. Ich habe das Drama geliebt. Ich fand's aber auch echt anstrengend. Also ich fand's wirklich körperlich kaum auszuhalten vor Anstrengung. Also habe ich richtig geschüttelt, dieses Drama, dass es sich so gezogen hat, dass ewig nicht aufgeklärt wurde, um was es geht. Und dann aber auch, genau wie du sagst, ich fand die Kommunikation super. Ich fand toll, wie da über Gefühle gesprochen wurde. Ich fand super, wie da immer nach Konsent gefragt wurde. Ich fand die KandidatInnen toll. Also es war, ich habe es sehr, sehr gerne geguckt, aber es war echt, es hat mich emotional viel mehr mitgenommen als alles andere Reality-TV, was ich sonst so gucke.
Ja, mich auch. Und auch hier, ich habe es geliebt, ganz, ganz viele KundInnen zu haben, die es auch gucken. Und jedes Mal, ne, manchmal wirklich 4-mal am Tag, kommt die Kundin zu mir und sagt, können wir bitte über Prince Charming reden? Oder ich sag's. Und das macht schon dann auch immer richtig viel Spaß.
Hattest du dadurch auch den besten Gossip?
Ja. Auf jeden Fall. Ja, man kennt vielleicht auch immer irgendjemand und vielleicht weiß man dann auch schon was und ja, it's nice.
Da warst du echt die perfekte Quelle. Aber bevor wir zur Reunion kommen, erstmal die Situation in der Staffel mit Chantal und Alia. Hm. Was glaubst du? Meinst du, da waren wirklich echte Gefühle im Spiel, auch jetzt, wo wir wissen, wie es ausgegangen ist, also die beiden sind ja nicht mehr zusammen. Glaubst du, die hätten wirklich gehen sollen oder war das alles ein bisschen überstürzt?
Nein, das war sehr überstürzt. Ich meine, da waren sie ja vielleicht 2 Tage in der Villa drin gewesen. Wir wissen alle, 2 Tage reichen in der Lesbenwelt aus für tiefe Gefühle. Dennoch, um jetzt die Staffel zusammen zu verlassen, damit hätte ich auf jeden Fall gewartet. Auch überhaupt das auch anzusprechen, damit hätte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen gewartet. Es war alles sehr überstürzt. Ich glaube einfach auch, dass Alia sehr viele Gefühle und Emotionen hat, was auch gar nichts Schlechtes ist, aber das einfach dann in dem Moment so stark so gefühlt hat und das so stark dann auch der Impuls war. Und genau, ja, letztendlich glaube ich, dass die Toxik von der anderen Seite kam. Genau.
Ja, da hat die Reunion doch nochmal einiges geändert, oder? Vorher war vor allem so die öffentliche Haltung ja eher so ein bisschen gegen Alia, was ich auch schade fand, weil sie wirkt ja wirklich wie eine sehr liebe Person, die da so ein bisschen von ihren Gefühlen überrumpelt wurde. Mhm. Plus stelle ich mir die Situation auch einfach krass aufregend vor. Du bist da in so einem Haus mit so vielen neuen Menschen, du wirst die ganze Zeit gefilmt. Also ich glaube, da kochen die Emotionen hoch.
Ich glaube, dass der Gedanke auch romantisch ist. Zu sagen, komm, wir gehen hier zusammen raus.
Ja, das glaube ich auch. Und das gab es ja auch schon. Es gibt ja genug Couples jetzt ja auch aus dieser Staffel sogar.
Ja, Wahnsinn. Mehrere wirklich. Ich glaube, es gab noch nie so viele. Das ist echt? Nicht so sweet. Also, es sind ja auch schon echt einige Couples auch so aus über die Staffeln hinweg entstanden. Also so aus Staffel 1 und 2 oder so. Aber dass jetzt wirklich aus einer Staffel dann so viele Paare rausgekommen sind. Was haben wir jetzt? 3?
Ich dachte 2. Ach ja, stimmt. Chantal und die Princess aus der 2. Staffel. Dann haben wir Zeynep und Caro. Und wir haben Shirin und Vanessa.
Ja.
Süß. Hast du es kommen sehen?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Überhaupt nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich auch erst so... Vielleicht bin ich da auch naiv, aber dass ich das dann auch erst so im Nachgang, wenn die dann alle viel Zeit miteinander verbracht haben, dann irgendwie auch erst entfacht ist. Ja.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, weil die wirken ja auf Social Media schon so, als haben die jetzt auch unfassbar viel Zeit zusammen verbracht, seit der Dreh vorbei ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da einiges ergibt, weil die tatsächliche Drehzeit war ja sehr kurz. Ich glaube, es sind ja generell nur 2 Wochen, aber jetzt mit dem Abbruch.
Vielleicht 10 Tage.
Aber nochmal zu Alia und Chantal, das hat sich jetzt ja in der Reunion doch nochmal ein bisschen gedreht. Ich fand es ganz schlimm, wie Chantal mit Alia gesprochen hat. Ja, das war wirklich schlimm. Also,
sehr. Ja, das war sehr, sehr, ich mag den Begriff immer nicht, aber das war sehr kindisch.
Mhm.
Das war sehr unreflektiert und sehr albern.
Ja, auf jeden Fall. Also es wirkte sehr, ja, überhaupt nicht einsichtig, überhaupt nicht empathisch für Alias Gefühle. auf der anderen Seite dachte ich schon auch, wir wissen ja nicht, was alles passiert ist. Also, dass sie, ich glaube, sie hat sich auch super unglücklich ausgedrückt. Also, sie hat ja gesagt, ja, sie wollte da nicht mit ihr zusammen sein, weil du warst halt so unsicher. Darum wollte ich mit dir keine Beziehung führen. Und dann haben deine Freunde mir böse Kommentare hinterlassen. Aber ich glaube, hätte man das nochmal irgendwie ein bisschen anders formuliert und gesagt, ne, so ich, also ich meine zu sagen, ich wollte keine Beziehung mit dir, weil du zu unsicher warst, das geht gar nicht. Gar nicht.
Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da passiert ist mit den Kommentaren und so. Und sowas geht natürlich auch gar nicht. Da würde ich dann auch nicht, da fand ich es auch fast ein bisschen schwierig. Also Alia hat ja da gesagt, sie hat damit ja gar nichts zu tun und so. Und also wenn ich das bei meiner besten Freundin jetzt irgendwie mitkriegen würde oder so, das würde sie erstens nie machen. Zweitens würde ich da auch was sagen und das auch nicht wollen, weil man sollte einfach nie Hate verbreiten. Deswegen fand ich das auch so ein bisschen schwierig. Aber die ganze Art und Weise, wie sehr sie da so trotzig wirklich da so auf sie eingehämmert hat, so da saß und dann irgendwie das, nee, das war sehr albern.
Ja, das war auch nicht in Ordnung.
Nee.
Das fand ich wirklich nicht okay. Gibt es auch keine Entschuldigung für. Trotzdem hatte ich so ein bisschen auch den Eindruck, also da sind ja bei ihr auch noch ganz viele verletzte Gefühle im Spiel, dass ich auch dachte, vielleicht ist das, ich meine, das ist ja natürlich auch kindisches Verhalten, ne, wenn man seine verletzten Gefühle nicht so benennt, sondern einfach dann so ganz trotzig reagiert, aber trotzdem dachte ich, es ist so eine vertrackte Situation, mir tut es auch echt leid, mir tut es total leid für Alia. Trotzdem ist Alia natürlich auch viel mehr mit ihren Gefühlen in Kontakt und ist dann auch emotionaler und weint mehr. Und natürlich geht die Sympathie der Öffentlichkeit dahin, wo geweint wird. Also ich dachte, wenn Chantal, ich glaube, da eher ihre Gefühle auch zugelassen würde, dann hätten wir vielleicht auch mehr Mitleid mit ihr gehabt. Also so sind wir schon sozialisiert, so Schwäche.
Ja, das
da
stimmt.
Da haben wir Mitgefühl.
Ja, ja.
Aber ja, Chantal hat sich keinen Gefallen damit getan.
Ja.
Und Alia hat es gut gelöst, finde ich, dass sie auch gesagt hat, sie spricht da jetzt nicht weiter drüber, das wird jetzt, kann jetzt hier nicht geklärt werden, weil damit hatte sie 100% recht.
Ja, weil es einfach ein Dead End war. Also, es war vielleicht in ihrem Interesse, vielleicht hat sie auch gedacht, wir können das heute hier klären, weil dafür war ja auch einfach diese Folge da. Aber das ging nicht.
Glaube ich auch. Aber das ganz, ganz große Thema, was wir jetzt ja auch über, ich glaube, 3-4 Folgen uns angucken mussten, war ja der Streit zwischen Kim und Fiona.
War mir auch.
Das war eine Nummer. Glaubst du, Fiona, dass sie sich wirklich jetzt an nichts mehr erinnern kann, was sie da gesagt hat?
Nein, keine Sekunde.
Ich fand es auch komisch zu sagen, ich kann mich nicht dran erinnern, war ja auch nicht so ein großes Ding. Wenn du es zu so einem großen Ding gemacht hast.
Ja, das ist ganz, ganz, ganz viel Unsicherheit und Scham und nicht wissen, wie damit umzugehen und daraus dann einfach so das zu sagen, so ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich da gesagt habe, ist ganz schwach.
Ja, und auch da also ihr wusstet ja alle, es war ja auch bei Chantal so ein bisschen die Frage, ihr wusstet alle, es kommt diese Reunion. Ihr wusstet, es kommen diese Fragen. Konntet ihr euch keine besseren Antworten überlegen?
Ja, das.
Also das habe ich mich schon gefragt, weil wir sind ja jetzt da keinen Millimeter nach vorne gekommen. Ich dachte, wir kriegen ein paar Antworten. Aber die Moderatorin Charlotte Würdig war ja auch drauf und dran, alles rauszufinden. Sie hat ja immer weiter nachgefragt.
Ja.
Ich fand das eigentlich ganz gut. Ich weiß, die Meinungen gehen sehr auseinander bei der Moderation. Ich fand es gut, wenigstens, dass auch gefragt wurde, weil ich hatte die Fragen auch. Ich wollte auch antworten und war froh, dass da auch der Finger in die Wunde gelegt wurde. Aber wie fandst du die Moderation?
Ja, also ich fand es schon auch gut, dass sie da sehr nachgehakt hat. Ich fand es trotzdem auch immer wieder sehr schwierig. Und hab mir einfach so sehr eine queere Person gewünscht, auch wenn wir hier immer noch bei RTL sind, hätte ich mir einfach sehr gewünscht, dass das jemand Queeres moderiert hätte.
Ja, das hat total gefehlt, das stimmt. Und die gibt es ja. Also
ja.
Man muss nicht immer dieselben Leute nehmen, es gibt auch queere Personen. Man hätte zum Beispiel auch einfach jemanden aus einer vorherigen Staffel nehmen können.
Ja, auf jeden Fall.
Das wäre schon möglich gewesen.
Da gibt es auch genug Leute, die, also auch aus den letzten Staffeln, die auch Moderationserfahrungen haben. Ja, genau.
Ja, also fürs nächste Mal, RTL. Do better. Aber trotzdem, ich fand diese Reunion, ich fand es so schrecklich. Ich dachte wirklich, wir kriegen jetzt hier ein paar Antworten. Und es hat sich ja alles nur verfestigt. Also ich hatte schon das Gefühl, alle waren sehr in der Ecke gedrängt. Ich finde auch schlimm, muss ich sagen, ich verstehe auch total, warum dann Unsicherheit ist, weil die Öffentlichkeit das ja schon alles sehr schlimm aufgefasst hat. Und Fiona hat auch wirklich ganz übel Hass abgekriegt. Und das ist auch absolut ungerechtfertigt. Es ist völlig egal, was jemand in so einer Reality-Show macht oder sagt, solange es nicht menschenfeindlich ist.
Ich verstehe einfach auch immer nicht, also ich war wirklich auch gar kein Fan von Fiona. Ich habe mich wirklich auch Folge für Folge, als es dann losging, auch über sie aufgeregt. Aber das mache ich doch mit den Leuten, mit denen ich das angucke. Und mit den Leuten, mit denen ich über Princess Charming spreche und mich über die Serie auslasse. Ich gehe doch nicht ins Internet und verbreite Hass. Ich verstehe das nicht. Und da bin ich natürlich auch, ne, also ja, es ist normal heutzutage, sowas passiert halt. Aber ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Wie dann wirklich die Leute da hingehen und dann anfangen, so Kommentare zu schreiben und den Leuten Nachrichten zu schreiben und wirklich böse, schlimme Sachen und so, so viel. Ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht. Das ist auch niemals in Ordnung. Es gab ja auch das Video, das in der Boys Bar in Köln Princess Charming ausgestrahlt wurde. Und Fiona war da. Und dann haben die Leute, ich glaube, applaudiert, als sie geweint hat, obwohl sie mit ihnen im Raum saß. Ich verstehe gar nicht, wie man so gemein sein kann. Also natürlich ist Reality-TV dafür gemacht, dass man, genau wie du sagst, sich mit seinen FreundInnen dazu austauscht. Und da kann man auch mal sagen, boah, ich finde das jetzt doof, dass sie da nicht die Wahrheit gesagt hat. Ich finde es doof, dass es da Absprachen gab. Wobei ja auch einige KandidatInnen aus vorherigen Staffeln sich ja auch geäußert haben, gesagt haben, also dass man da jemanden vorab gedatet hat, das war normal. Das war so ein langer Prozess, bis man dann da war. Und dann hat man halt gesagt, ach, ich gehe da jetzt mal hin und dann gucken wir, wie es weitergeht. Dass das an sich jetzt nicht so ein Riesending ist. Also das ist schon okay, dass sie da diese Situationship vorab hatte und dass sie da diese Absprache hatten. Das ist natürlich schon alles ein bisschen doof und seltsam, aber das ist jetzt alles kein Grund, jemanden fertig zu machen.
Nee.
Wirklich überhaupt nicht.
Nee. Es gibt nie einen Grund, Leute fertig zu machen. Und wie ich ja auch schon gesagt hatte, so, ich war jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Fiona oder auch manchen anderen Kandidatinnen in der Staffel. Und es ist ja auch einfach mittlerweile klar, wenn man als Kandidatin sich bei Princess Charming bewirbt, hat man ja in den letzten Jahren gesehen, dann bekommt man Reichweite. Und ja, ob manche Leute dann da mehr oder weniger Absichten haben, darüber kann man sich dann streiten. Aber ich finde es einfach nie in Ordnung, dann Leute im Netz zu hetzen.
Ja, das ist Mobbing und das ist nie in
Ordnung.
Auch
nicht nur im Netz, auch dann im öffentlichen Raum. Also, ne, auch, gab's ja auch schon, dass Leute gestalkt wurden oder sonst was passiert ist oder halt auf der Straße beschimpft wurden oder wie es dann in der Boys Bar die Situation war. Sowas ist nie in Ordnung.
Nee, das ist so schlimm. Vor allem aus der eigenen Community.
We can do better.
Ja, und es haben ja auch einige Kandidatinnen gesagt, dass auch Fiona total Angst hatte, auch vor der Ausstrahlung und schon wusste, das kommt für sie alles. Sie kommt dann nicht so gut bei weg. Und das tut mir schon total leid, weil das soll schon für alle ja eine angenehme Erfahrung sein und dann zu wissen, oh Gott, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, dann habe ich erstmal keine gute Zeit. Und vor allem muss man ja auch sagen, also Kim hat ja dasselbe gemacht. Also das war ja nur, dass Fiona das halt der Princess gesagt hat, dass es darum so ein großes Ding wurde. Aber diese Absprachen, das streitet ja keiner ab, dass es das
ja,
gab.
Ja, ich glaube, da ist halt auch immer ganz, ganz böse dann auch der Schnitt und die Interviews, wer was wie gefragt wird, das darf man nicht unterschätzen auch. Also ich habe es auch so oft beim Gucken gesagt, boah, der Schnitt ist gerade so böse oder die Interviews, die Leute werden ja literally genau das gefragt und zwar immer und immer wieder und dann heißt es, oh nee, die Person redet nur noch darüber, ja, weil sie dazu gedrängt wird von der Produktion. Das darf man immer nicht vergessen. Ist ja in anderen Formaten genauso.
Ja. Ja, das haben auch Kandidatinnen aus vorherigen Staffeln gesagt, dass sie immer und immer wieder gefragt wurden, ob die sich zu den Situationen von anderen verhalten können. Aber ja, es war eine aufregende Staffel. Aber das Beste an der Staffel, finde ich, war Lotti. Ich finde sie so toll.
Ja, sie ist so cool.
Also Lotti sah immer cool aus. Sie hat so krass klar kommuniziert. Also ich war sehr beeindruckt. Da kann man einiges von lernen. Sie hat auch so eine Unaufgeregtheit. Ich finde, sie hat alles so ganz ruhig und locker dargestellt. Die Trashologinnen haben in der allerersten Folge zu Princess Charming auch gesagt, dass sie bei dem Event waren von Princess Charming, wo die erste Folge gezeigt wurde. Und dass Lotti da auch so auf der Bühne saß und so nicht gezittert, nicht gewippt oder was man macht, wenn man so nervös ist und auf einer Bühne ist, sondern sie saß so ganz ruhig. Und an dieses Bild muss ich die ganze Zeit denken. Also so genauso wirkt sie auf mich, wie jemand, der so extrem cool und gelassen bleibt in so Situationen, wo ich mit den Nerven fertig wäre und nass geschwitzt da sitzen würde.
Ja.
Was glaubst du, wie es weitergeht mit Princess Charming?
Eigentlich hieß es ja letztes Jahr schon, dass es die letzte Staffel sein sollte. Und ich glaube, dass jetzt dieses Jahr da mit der großen Reichweite von Nessie das ganze Princess Charming-Thema nochmal in die Breite geschlagen wurde und die Einschaltquoten, glaube ich, auch so hoch waren wie noch nie. Und ja, auch wenn sich darüber auch über diese große Reichweite auch so streiten lässt und das sicher auch alles ein bisschen schwierig ist, was das für ein Publikum ist, freue ich mich dennoch, dass irgendwie das Format weitergeht, auch wenn es sehr viel kritisch ist und wenn, ja, das alles halt einfach, merkt man ja jetzt so Staffel für Staffel, nicht einfach nur so schön und aufklärend ist, sondern halt auch so viel blöder Schnitt und Produktion und Hetze aufeinander und so. Trotzdem freue ich mich immer über queere Repräsentanz, auch im deutschen Fernsehen. Und bin gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch sehr. Was ich mir auch gut vorstellen kann, das ist ja auch immer mal wieder in der Diskussion, ist Charming Girls.
Charming Girls, ja. Oder auch irgendwie einfach Charming People. Ich freue mich auf alles, was kommt.
Auch sehr. Oh, es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Vielen
mit
Dank,
dir
dass du
auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und ihr alle geht jetzt sofort auf Instagram, folgt Slaynails, ich verlinke es euch und schaut unbedingt vorbei, wenn ihr mal in Berlin seid. Es ist wirklich ein super, super schöner Space. Falls ihr nicht in Berlin seid, folgt trotzdem. Ihr kriegt so tolle Nagelinspo und es macht richtig Spaß. Es ist ein toller Raum und außerdem...
Danke, Alina.
Und folgt dem Podcast, gebt eine 5-Sterne-Bewertung, das hilft unglaublich. Es ist ja noch ein ganz neuer Podcast. Erzählt all euren FreundInnen davon. Und falls ihr Ideen habt, auch mal für Themen, wo ihr denkt, oh, das muss unbedingt mal besprochen werden oder die Person sollte unbedingt mal kommen, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.